der Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast. Das Telefon klingelt. Wolfgang Silaw geht ran. Es ist seine Nichte, welche ihm aufgeregt mitteilt, dass ihre Mutter weg sei. Wollte sie nicht eine neue Küche kaufen? Ja, aber ihr Auto steht noch da. Komisch, denkt der stellvertretende Polizeipräsident Hamburgs sich und ruft sofort einen Kollegen an. Ja, die Nachricht hätte er auch schon erhalten. Aber es handelt sich bestimmt nur um ein Missverständnis. Beunruhigt legt er auf und geht seinen Arbeiten wieder nach. Bestimmt ist sie heute Abend wieder da. Leider hat er da Unrecht und sie wird nie wieder nach Hause zurückkommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Ich bin Kathi.
Und ich bin Ros.
Hallo Ros.
Hallo Mama.
Na, wie geht's dir?
Ja, ganz okay.
Es ist ja mittlerweile unsere schon 5. Folge und ich muss sagen, also die letzte Woche habe ich viel drüber nachgedacht. Es war schon irgendwie etwas seltsam, jetzt gerade wegen der Ukraine und jeder hat Angst, was passiert. Und ja, wir haben ja auch drüber beide geredet und auch mit June und ihr habt in der Schule darüber geredet und es macht schon echt ganz schön Angst und dann fragt man sich einfach auch, okay, macht das jetzt gerade Sinn, was man eigentlich nebenbei so macht aus Freude und weil man Lust drauf hat und ich meine, wir reden hier über Mordfälle, über Tod, Totschlag und ja, trotzdem haben wir uns überlegt, dass wir trotzdem weitermachen, weil irgendwie macht es uns ja Spaß und es lenkt auch ab, oder? Wie siehst du es?
Ja, das sehe ich genauso.
Habt ihr euch in der Schule darüber unterhalten?
Ja, also sehr viel, ehrlich gesagt. Also fast jeder Lehrer hat mit uns da Minimum mal drüber unterhalten, wie die Lage gerade ist. Und wir wurden ja halt so bei unserem Geschichtslehrer, besser gesagt Lehrerin, und in Ethik und so, da haben wir uns überall drüber unterhalten. Und
aber ich fand das echt einen guten Weg, also das zu machen. Und ich fand das auch wichtig, weil jeder hat Angst, jeder geht mit seiner Angst anders um, auf seine eigene Art und Weise. Der eine redet drüber, der andere spricht darüber nicht. Bei dem anderen kreisen 24 Stunden die Gedanken. Und ja, ist auch die Frage, wie geht man in eurem Alter damit um? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, also okay, ihr seid jetzt 13, ich glaube, damals wäre ich, oh Gott, da hat es mir schon gereicht, dass das Universum unendlich ist und ich fand es schon ganz, ganz erschreckend zu wissen, es
ja, beginnt nichts. Also Angst habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde es eher erschreckend, was dort so passiert. Also, wie kann man einfach einen Krieg auslösen? Also, und dann auch noch mit Atomwaffen drohen und.
Ja. Aber wir versuchen, soweit es geht, mit unseren Mitteln zu helfen, zu spenden, zu appellieren, Menschen aufnehmen und versuchen nicht in Panik auszubrechen und deswegen sich einfach irgendwie abzulenken.
Ja.
Also fangen wir mal mit unserem Fall an. Besser gesagt, es ist ja heute dein Fall. Also ich weiß auch noch gar nicht, worum es geht.
Ja, ich habe diesmal noch überhaupt nichts verraten. Nur, dass es wieder in Deutschland spielt.
Genau, und ich habe jetzt einfach mal die Einleitung vorgelesen.
Hat man vielleicht auch schon am Namen gehört, dass es aus Deutschland kommt?
Genau, und wer jetzt durch unsere Vorgespräch sozusagen schon gar nicht mehr weiß, worum es am Anfang eigentlich ging, kannst du es ja nochmal ganz kurz zusammenfassen und du beginnst dann einfach. Ich bin gespannt. Okay, also es ging um eine Frau, die vermisst ist, von Sie wurde von ihrem Bruder vermisst gemeldet, kann das sein?
Von ihrer Tochter.
Ach so, okay. Siehst du, da geht's schon los. Nicht richtig vorgelesen. Genau, von ihrer Tochter, sprich von der Nichte des Mannes, damit auch jeder richtig durchblickt. Okay, eine Frau wird vermisst von ihrer Tochter. Die Tochter ruft bei ihrem Bruder an und sagt, dass ihre Mutter nicht mehr zurückgekehrt wäre von einem Küchenkauf. Und er ruft daraufhin bei der Polizei an, oder?
Genau.
Und die wussten aber schon Bescheid.
Naja, von der Tochter. Die Tochter hat vorher die Polizei angerufen.
Okay, sie wussten schon Bescheid und im Grunde genommen begibt man sich auf die Suche nach der Frau, aber du hast ja schon ein bisschen verraten, es wird wahrscheinlich, wird der Unrecht haben und sie wird nicht so schnell gefunden oder wird einfach nicht gefunden, das weiß ich noch nicht.
Musst du bis zum Ende warten.
Okay. Na dann, leg los.
Also ja, wie in der Einleitung schon gesagt, die Polizei denkt sich, dass es geht um einen vermissten Fall. Und in Deutschland werden 97% der verschwundenen Personen nach 2 Tagen wiedergefunden. Oder sie tauchen einfach wieder auf. Und deswegen...
Also warum verschwinden Personen und tauchen nach zwei Tagen wieder auf? Also...
Ja, also meistens ist das einfach, weil sie mal eine Auszeit brauchen. Vielleicht auch von ihrem Partner oder ja, einfach, man weiß es nicht, vielleicht ist auch ihr Handy ausgegangen und sie haben sich irgendwo verlaufen. Und
oder haben die Zeit vergessen.
Ja.
Okay.
Das muss jetzt nicht immer ein Grund eines Verbrechens sein.
Aber trotzdem sucht er die Polizei dann oder fängt die erst nach 2 Tagen an, wirklich zu suchen, weil die sagen, okay, statistisch gesehen tauchen nach 2 Tagen die meisten wieder auf?
Nein, also normalerweise ist es ja so, dass erst nach 24 Stunden die Personen anfangen zu suchen. Aber hier, ja, geht die Polizei relativ schnell, geht sie zu dem Haus hin.
Na und weil der Bruder ist ja, der ist ja selber Polizeikommissar,
ja, oder? Vielleicht hängt es auch damit ein bisschen zusammen, dass der mal sagt, ja, macht mal was.
Und ich erinnere mich noch, dass sie wollte eine Küche kaufen und das Auto stand noch da.
Ja, genau. Also ist sie anscheinend nie losgefahren.
Ach, sie ist gar nicht erst losgefahren.
Naja, wie denn ohne Auto?
Okay, ne, ich wusste jetzt nicht, wo das Auto direkt da steht. Das steht
ach
noch
so,
am Haus.
Ja, ja, das steht noch am Haus, ja.
Okay. Okay. Na gut.
Ja, also die Polizei kommt jetzt am Haus an und ja, die gehen erstmal davon aus, dass die schon wieder auftauchen wird. Die untersuchen zwar das Haus, aber die achten jetzt nicht so darauf, ob sie irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke oder so kaputt machen. Trotzdem finden sie den Wecker, der auf 7 gestellt ist. Also wollte sie auf jeden Fall die Küche kaufen gehen. Ein Bett, das ohne ihr Nachthemd ist und das Schmuckkästchen, das noch da ist, weswegen sie auch nicht von einem Raub ausgehen. Ja, die Polizei, die geht dann irgendwann noch nicht mal von einem Vermisstenfall aus, die geht dann nämlich gleich von Suizid aus. Das hat nämlich mehrere Gründe, denn sie ist eine Trinkerin, also sie trinkt sehr viel Alkohol. Und hat sich auch schon 2-mal versucht, das Leben zu nehmen. Aber vor allem, vor kurzem hat sich nämlich ihr Ehemann von ihr getrennt. Also sie war verheiratet und ihr Ehemann hat sich vor kurzem von ihr getrennt. Also die Polizei, die sucht jetzt erstmal mit Hubschraubern und Spürhunden den nahegelegenen Wald ab. Und währenddessen kommt Wolfgang Silav dann 17 Uhr an dem Haus auch an. Nach seiner
Schicht.
Ihr
Bruder war das, oder?
Genau. Also ja, das ist ihr Bruder, das ist der stellvertretende Polizeipräsident Hamburgs.
Also schon ein hohes Tier.
Auf jeden Fall,
aber ja. Er darf bestimmt nicht in dem Fall selber ermitteln, das ist ja immer Befangenheit. Ich meine, ihm ging es ja wahrscheinlich auch nicht so
also,
gut.
Er hat den Fall auf jeden Fall nicht bekommen, also er selbst hat darin nicht ermittelt.
Ja. Weil es ist ja schon eine emotionale Sache, wenn man nicht weiß, ob die eigene Schwester was mit ihr passiert ist oder ob sie am Leben ist oder ob sie sich gut macht. Aber gab es einen Abschiedsbrief?
Nein, gar nichts. Jasmin, ihre Tochter, also die Nichte des Polizeipräsidents, die ist schon ausgezogen. Also die wohnt gar nicht mehr mit ihrer Mutter zusammen. Ich habe nicht herausgefunden, wie alt sie ist, aber sie ist erst seit kurzem ausgezogen. Und ihre Mutter und sie haben aber ein sehr gutes Verhältnis. Und sie telefonieren jeden Tag. Und so war es eben auch am letzten Abend. Da hat sie nämlich nochmal angerufen. Und ja, sie haben sich darauf geeinigt, dass sie sie früh nochmal anruft, weil sie ist ja eh schon wach. Sie wollte ja die Küche kaufen gehen.
In welchem Jahr war das eigentlich? Hattest du am Anfang, hatte ich ein Datum vorgelesen?
Ja, das war im 1989.
Okay.
Anhand dieses Telefonats und auch mit der Tochter rekonstruieren die Polizei jetzt den Abend. Sie war am späten Nachmittag noch bei ihrem Ehemann, und sie haben über die Ehe geredet. Ihr Ehemann ist Harald Meyer.
Sie haben sich gestritten?
Nein, sie haben nur drüber geredet. Also Harald Meyer ist schon relativ vermögend, denn sie hätte eine halbe oder eine ganze Million, da gab es unterschiedliche Quellen drüber, hätte sie bekommen nach der Trennung. Danach ist sie nach Hause gegangen, hat dann noch mit ihrer Tochter telefoniert und ist dann schlafen gegangen. Zumindest denkt man das. Ja, und dann ist keine Spur mehr von ihr.
Also das Letzte war, dass die Tochter mit ihr telefoniert hat, und das war das letzte Lebenszeichen.
Und der letzte Zeuge war sozusagen der Harald Meyer.
Das ist schon ein bisschen, der ist dann am Ende wahrscheinlich jetzt der Verdächtige, oder?
Ja, darauf kommen wir auch gleich nochmal.
Bis jetzt.
Ja, also die Polizei, die geht jetzt erstmal wieder, und ja, im Wald haben sie jetzt auch nichts gefunden. Was aber jetzt noch passiert, ist, dass kurze Zeit später kommt der Ausweis von Birgit Meyer in der Post an, ohne Umschlag.
Was? Wie einzeln, ohne einen Umschlag,
genau,
lag der im Briefkasten? Und sind da vielleicht Fingerabdrücke drauf?
Hat man nicht untersucht.
Wahrscheinlich auch nur ihre eigenen.
Also, die gehen jetzt an die Öffentlichkeit mit diesem Ausweis und mit den Hinweisen, und ja, sie bekommen auch sehr viele Anrufe, aber die bringen erstmal nichts. Und wie du jetzt schon gesagt hast, kommt jetzt erstmal der Ehemann Harald Meyer im Verdacht. Denn am nächsten Tag wäre nämlich die notarielle Beglaubigung gewesen.
Der Scheidung?
Genau. Und die Polizei denkt jetzt, dass Harald Meyer nicht die halbe Million oder die Million weggeben wollte und hat sie dann eben aus dem Weg geräumt.
Ja, und wahrscheinlich wollte sie, genau, oder sie wollte eben nicht die Scheidung einreichen, obwohl da bringt man ja niemanden
um. Sie. Vor allem auch, weil er war der letzte Zeuge und er hatte auch kein Alibi für den Abend dann.
Ja, wenn keiner da ist, ist das immer schlecht.
Ja. Er selbst sagt aber, er verdient genug. Ja, die Polizei setzt ihn jetzt unter Druck, weil die denken, die haben den Täter gefunden. Die brauchen jetzt nur noch ein Geständnis. Aber wie man sich schon denken kann, sagt er natürlich nicht, dass er der Mörder war. Und sie lassen ihn frei. Was er aber noch sagt, ist, dass er jemand anderen in Verdacht hat. Nämlich Kurt Werner Wichmann. Er sagt, er wäre mal rübergekommen und hätte seine Frau bedrängt. Ich habe hier mal ein Bild.
Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein, eigentlich ein bisschen aus wie aus einem Film. Könnte auch so, wie heißen die immer, die im Dschungel so, so, nein, so Tierschützer. Das sieht aus wie so ein, oder so ein Pfadfinder.
Vielleicht weil er vielleicht weil er einen Hund gerade neben sich hat.
Nein, ich finde, der sieht aus wie so ein Sunny Boy.
Ja, das beschreibt ihn ganz gut.
Also er lächelt, er sieht jetzt freundlich aus. Er hat würde jetzt auch nicht sagen, dass der unbedingt hässlich ist. Er lacht und hat neben sich einen Schäferhund. Der sieht auch aus, als würde er lachen. Und blonde Haare und...
Blonde Haare? Woran siehst du das? Das ist ein schwarz-weißes Foto.
Ja, ich weiß, aber...
Helle Haare.
Er hat helle Haare.
Helle Haare.
Du meinst, sie könnten auch grau sein?
Ach, man weiß es ja nicht.
Obwohl, ich muss sagen, wenn du sagst, er hat sie bedrängt, sieht er schon ein bisschen aus wie so ein Frauentyp, der immer mal so der Meinung ist, so, ey, hallo, ich bin hier, ich sehe gut aus, ne? Ich
ja,
bin eine gute Partie.
Das beschreibt ihn ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Denn die Polizei schaut jetzt sein Vorstrafenregister an und da stoßen sie auf so einiges.
Oh.
Das fängt schon früh an. Mit 14 Jahren ist er in eine Wohnung eingebrochen, wo eine Mieterin seiner Eltern war. Und die Frau, die hat er gewürgt.
Bitte?
Ja.
Mit 14?
Ja. Die Frau wurde auch dann später nochmal dazu interviewt und sie konnte sich noch sehr gut daran erinnern. Und ihr Mann lag auch neben ihr.
Was?
Mhm. Und als sie aufgewacht ist, hat er dann von ihr abgelassen. Ja. Und dafür ist er aber auch für 3 Wochen in Jugendarrest gekommen.
Und diagnostiziert wurde?
Nein, gar nichts.
Eine pubertäre Störung? Dann haben die gesagt, hier, Kurt, was ist denn mit dir los?
Ich weiß nicht, ob die den kannten.
Siehst du noch klar?
Mit 15 ging es dann gleich weiter. Da hat er dann nämlich eine Frau begrapscht. Ich muss jetzt lachen, aber das haben die wirklich so gesagt.
Eine Frau begrapscht. Ist das eigentlich ein sächsisches Wort? Das weiß ich gar nicht.
Ja, es klingt sehr sächsisch, ja.
Er hat sie sozusagen auch wieder belästigt und bedrängt.
Ja, genau. Und dafür ist er dann gleich 6 Monate in Jugendstrafe auf Bewährung gekommen.
Okay.
Ja, mit 17, 2 Jahre später, zielt er dann mit einem Gewehr auf Polizisten.
Bitte?
Ja. Und da kommt er dann 1 Jahr in Jugendarrest.
Okay.
Mit 21, ich will es nicht sagen, aber hat er das erste Mal versucht, jemanden umzubringen. Nämlich eine Vergewaltigung und versuchter Totschlag. Mit 21. Damals hat er nämlich eine 17-jährige Anhalterin mit seinem Mercedes mitgenommen. Und hat sie dann, ja, wie auch schon ein paar Male vorher, bedrängt. Aber wie man sich vorstellen kann, hat er sie zurückgewiesen.
Nein, sie hat ihn zurückgewiesen.
Meine ich ja. Daraufhin hat er dann eine Pistole rausgeholt und hat sie bedroht.
Hä? Aber das ist doch in Deutschland. Ich meine, wo hat er die Pistole her? Und auch das mit dem Gewehr?
Das kann ich nicht genau sagen.
Hat er einen Jagdschein? Schon dafür,
das weiß ich nicht,
müsste man ja eine Strafe bekommen.
Ich glaube nicht. Weil später wird er dann auch wegen illegalen Besitzes von Waffen verhaftet. Und ja, ich denke mal, er hat keinen Waffenschein, aber wo er sie her hat, kann ich nicht sagen. Danach hat er sie dann gewürgt und vergewaltigt, bis sie dann bewusstlos war.
Oh Gott.
Wenn man gewürgt wird, dann wird man immer erstmal bewusstlos und das sieht dann vielleicht so aus, als würde man tot sein. Und ich denke mal, genau das war der Fall. Er dachte, sie wäre tot und hat sie dann daraufhin in den Kofferraum gelegt.
In seinen Mercedes.
Genau. Sie ist dann aber glücklicherweise wieder erwacht und war halt hinten in diesem Kofferraum. Und als...
Gott, was für eine schreckliche Vorstellung.
Ja, ja. Als dann das nächste Mal der Kofferraum aufging, hat sie ihn dann auch angegriffen. Jetzt passiert aber was, womit sie nicht mehr gerechnet hätte, denn sie verwickelt ihn nämlich in ein Gespräch. Und man kennt das ja, wenn man bekommt ja immer gesagt, ja, wenn dich jemand entführt, dann sollst du immer versuchen, mit ihm zu sprechen und ja, ihn in ein Gespräch verwickeln. Und genau das versucht sie jetzt. Und es funktioniert sogar. denn glücklicherweise lässt er sie frei.
Er ist da gerade 21 und ehrlich gesagt, das, was du mir erzählt hast, habe ich das Gefühl, der ist auf einem Stand von 16 oder und sie war 17. Also ich meine jetzt kopfmäßig, also ich meine, wenn man mit 14 schon so eine Sachen beginnt, genau. Dann mit 17 und dann jetzt mit 21 und ein 17-jähriges Mädchen, also ich muss sagen, sie hatte Riesenglück nochmal und war irgendwie auch verdammt clever, muss ich sagen. Also in so einem Moment so zu reagieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hätte auch ganz schnell wieder schief gehen können. Also er hat sie ja schon fast umgebracht.
Aber hat sie ihn dann danach angezeigt?
Ja, denn er kam ja auch 5 Jahre und 6 Monate.
Ach genau.
Wegen Vergewaltigung und versuchten Totschlags.
Aber nicht auf Bewährung.
Nein.
Also der hat wirklich 5 Jahre und 6 Monate gesessen.
Genau. Wie ja auch schon gesagt, er fuhr ein Mercedes. Und das ist nicht sein einziges Auto. Er hat sehr viele teure Autos. Und man weiß immer nicht, woher er die hat.
Ich wollte gerade sagen, was macht er eigentlich beruflich? Oder macht er überhaupt was beruflich?
Ich weiß nicht, was er zu diesem Zeitpunkt beruflich gemacht hat. Später wird er aber so Friedhofsgärtner.
Okay, ein ausgebildeter Friedhofsgärtner.
Ja.
Er weiß ja schon mal, wie man Menschen in den Kofferraum legt.
Auf jeden Fall.
Aber er lebt nicht mehr bei seinen Eltern, oder?
Nein. Ja, die Polizei, die verhört ihn jetzt auch erstmal. Aber wie man sich schon denken kann, streitet er jeden Kontakt ab. Und die Polizei, die beantragt jetzt auch einen Durchsuchungsbeschluss bei ihm. Aber der wird leider abgelehnt. Die Polizei, die hat jetzt keine offenen Spuren mehr. Besser gesagt, man könnte jetzt noch ermitteln, aber die Polizei damals, die hatte noch andere Fälle. Nämlich, es wurden kurz vorher 2 weitere Doppelmorde in der Göhrde begangen. Und von denen erzähle ich mal kurz.
In der Göhrde, ist das die Gegend dort?
Ja, die Göhrde ist ein Waldstück. Am 21. Mai 1998, das Ehepaar Ursula und Peter Reinhold gingen in der Göhrde spazieren. Ursula ist 45 und Peter ist 51 und sie wollten dort picknicken. Ja, sie haben nicht mehr gepicknickt, denn vorher kam nämlich ein Mörder und hat sie umgebracht. Er hat sie aber nicht an diesem Tatort belassen. Er hat sie in die Nähe einer großen Kiefer weggeschleppt und hat sie dort versteckt.
Vergraben oder was?
Weiß ich nicht genau. Ja, ich denke mal teilweise vergraben schon.
Okay.
Der Täter nahm den Autoschlüssel mit und den Picknickkorb.
Okay, hat er Hunger? Den Autoschlüssel und das Auto? War auch weg.
Genau, er flüchtete nämlich mit diesem Auto dann.
Okay.
Er parkte es aber 300 Meter von einem Bahnhof in Wiesen an der Luhe. So heißt der Bahnhof.
Okay, und dort haben sie das Auto dann gefunden.
Genau.
Aber wie wurden die umgebracht?
Ja, das kommt jetzt gleich. Also 7 Wochen später finden 3 Blaubeersammler die 2 Leichen. Das war am 12. Juli 1989.
Ich finde die 3 Blaubeersammler, wie cool.
Das war am 12. Juli 1989. Da war das Ehepaar schon als vermisst gemeldet. Die 2 Leichen werden jetzt untersucht, aber es waren sehr hohe Temperaturen in dieser Zeit und dadurch war der Verwesungsstatus schon sehr weit fortgeschritten. Und auch wegen Tieren waren sie schon angefressen und auch schon fast skelettiert.
Oh Gott. Oh Gott.
Ja.
Also lagen sie wahrscheinlich eh nur mit Zweigen oder Laub bedeckt. Und dann, wenn das sowieso gerade um die Zeit so heiß gewesen ist.
Genau.
Oh Gott, das war ja bestimmt ein ganz ekliger Anblick.
Deswegen konnte leider keine Todesursache festgestellt werden. Das Einzige, was festgestellt werden konnte, ist, dass es auf jeden Fall kein Suizid war. Jetzt kommt aber noch ein ganz wichtiger Punkt,
Entschuldigung, ich mag die drei Blaubeersammler. Auch wenn dieses gerade gar nicht passt.
Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, denn als die drei Blaubeersammler Bescheid geben wollten der Polizei, ist ihnen ein braunhaariger, kräftig gebauter, etwa 40 Jahre alter Mann mit einem Beutel in der Hand entgegengekommen. Hm? Jetzt kann man sich vielleicht denken, ja, wenn die denken, das ist der Mörder gewesen, es war ja schon 7 Wochen her.
Ja, aber ich meine, das war ein Waldstück, kann ja auch ein Pilzsammler sein, oder?
Genau, aber jetzt kommt nämlich was, nämlich der zweite Doppelmord.
Ich dachte nämlich, die drei Blaubeersammler, die hier eine ganz wichtige Rolle spielen, hatten auch vor 7 Wochen diesen Mann mit dem Beutel
getroffen. Nein.
Okay, die drei Blaubeersammler.
Genau, und jetzt kommen wir erstmal zu dem zweiten Doppelmord. Nämlich am 12. Juli 1989. Fällt dir was auf? Die zwei Leichen wurden nämlich am 12. Juli 1989 gefunden.
Was? Am selben Tag?
Mhm. Ingrid Warmbier, 46 Jahre alt, und Bernd Michael Kapping aus Bad Bevensen.
Also wieder ein Ehepaar oder ein, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, aber das sind...
beide waren anderweitig verheiratet.
Oh.
Das war nämlich eine Affäre.
Und die haben sich wieder zum Picknick getroffen in der Gürde?
Nein, die wollten nur spazieren gehen.
Oh, das ist ja...
Sie wollten spazieren gehen, aber wieder kam der Täter, bedrohte sie mit einer Schusswaffe, fesselte die beiden und schoss ihn dann in den Kopf. Wieder nahm der Täter die Polaroid-Kamera und die Autoschlüssel mit. Doch dieses Mal fuhr er noch eine Woche damit herum. Und bevor er es dann an Bad Bevensen auch wieder abstellte. Die Spurensuchen für den ersten Doppelmord, die gehen jetzt durch den Wald und die fanden natürlich die anderen beiden Leichen. Und das Ding ist, man konnte es genau an den Tag zurückverfolgen, also dass sie an dem Tag gestorben sind, an dem die anderen beiden Leichen gefunden wurden. Und das Ding ist, es ist noch nicht mal derselbe Tag, also nicht nur derselbe Tag, sondern es war nur 800 Meter entfernt.
Was?
Ja. Und deswegen geht man auch davon aus, dass er einen Schalldämpfer benutzt hat. Denn ansonsten hätten die das wahrscheinlich gehört.
Und man geht wahrscheinlich auch davon aus, dass das erste Paar, die waren ja aber verheiratet wahrscheinlich oder zusammen. Oder hatten die auch eine Affäre?
Nein, die waren verheiratet.
Sonst hätte ich ja jetzt gedacht, okay, da hat jemand auf fremdgehende Menschen abgesehen.
Ja, nee, da müsste er nur wissen, dass sie fremd gehen.
Naja, vielleicht wurden die ja beobachtet. Vielleicht war es ja irgendwie, gab es alles schon. Das heißt, der Mord passierte von dem zweiten Paar und 800 Meter weiter.
Waren Polizisten.
Waren die Polizisten und haben einen Tatort untersucht?
Ja.
Krass.
Von den Zeugen, die jetzt denken, die haben den Mann gesehen, wurde jetzt auch ein Phantombild gemalt. Darauf ist ein Mann zu sehen. Also das wurde wie gezeichnet. Und mit einer sehr großen Nase.
Ja, und der schaut sehr ernst.
Ja.
Also die Augenbrauen sind
relativ
so
breites Gesicht. Und ich würde jetzt sagen, die sehen auch nicht sehr ähnlich mit dem Wiechmann, oder?
Obwohl das Einzigste sind die Haare. Der hat so eine Hollywood-Tolle. Nenne ich das jetzt mal, also so eine...
Oha, die Haare, die sind ja komplett gleich.
Ja, der sieht so ein bisschen aus wie so ein...
Also die Haare sehen wirklich gleich aus. Also das könnten echt dieselben Haare sein.
Zeig nochmal das andere Bild.
Das.
Obwohl, ja, also war das Phantombild irgendwie eine große Nase, aber es könnte schon hinhauen. Also nicht von der Länge, aber von der Breite auf jeden Fall. Und er hat sehr dunkle Augenbrauen. Das war der Mann mit dem Beutel?
Und auf den Mann wurde auch 50.000 D-Mark-Belohnung aufgesetzt.
Das ist ordentlich.
Ja. Aber auch bei diesem Fall kommt man erstmal nicht weiter. Man hat keine Spuren, die man jetzt mehr verfolgen könnte.
Und keine Indizien.
Ja. Ein Jahr später wird Kurt Werner Wichling jetzt wieder verdächtigt. Vielleicht auch wegen dem Bild. Ich habe es nicht ganz rausgefunden. Aber wir beide sagen ja auch, dass der ziemlich ähnlich aussieht mit dem Bild, außer mit der Nase.
Aber nochmal kurz, wurden in der Zeit eigentlich schon beide Fälle in Zusammenhang gebracht? Also ich meine jetzt die zwei Doppelmorde, obwohl es schon auffällig ist, ja, dass es immer Paar waren und in derselben
Gegend. Doppelmorde auf jeden Fall.
Gegend. Okay.
Jetzt wird auch einem Durchsuchungsbeschluss stattgegeben. Also fahren die Polizisten jetzt zu ihm hin, aber nur die Frau ist zu Hause, denn der Mann ist nämlich arbeiten.
Ach, er bedrängt die Nachbarin und hat aber eine Frau zu Hause. Hat er auch Kinder?
Nein, okay. Kinder hat er nicht. Und sie rufen ihn jetzt an und er sagt ja und er wird auch gleich kommen. Das Ding ist nur, er kommt nicht.
Schon mal sehr verdächtig.
Auf jeden Fall. Die Polizei geht jetzt auf jeden Fall trotzdem rein. Und ja, es, wie gesagt, es ist ein Jahr später, also die denken jetzt auch nicht, dass sie da irgendwas finden werden.
Und sie sagen wahrscheinlich auch nicht unbedingt, was ihm vorgeworfen wird, also wenn vor allem nur die Frau zu Hause ist.
Ja, die Polizei, die geht jetzt rein und die findet jetzt erstmal nichts. Aber sie finden ein abgeschlossenes Zimmer mit einer schallisolierten Tür.
Okay, vielleicht hat er ein eigenes Studio.
Ja, könnte sein.
Oder ein dunkles Hobby.
Das Komische nur ist, dass die Frau gar keinen Schlüssel dazu hat. Den Schlüssel haben nämlich nur er selbst und sein Bruder.
Aber sie wusste von dem Zimmer.
Ja, also natürlich.
Aber wie? Und er hat gesagt, nein, du darfst nie dort reingehen.
Ja, wie wir später auch merken werden, ist er sehr, ich sag mal, autoritär.
Sehr dominant?
Ja. Ja, aber da er jetzt ja eh nicht kommt, holen die Polizisten einfach einen Schlüsseldienst und diese öffnen dann die Tür. Auf den ersten Blick sieht das erstmal aus wie ein Büro. Aber was sie da drinne finden, ist jetzt nicht das, was man in einem Büro so erwartet. Denn sie finden Nazi-Literatur.
Was?
Ja.
Aber der Bruder hat ja auch einen Schlüssel, oder?
Ja.
Okay, da haben die zwei Brüder dort
pornografische Aufnahmen.
Okay.
Gewehre und Pistolen.
Aha, naja, alles klar.
Dazu dann die Munition. Handschellen.
Was?
Handschellen.
Okay.
Betäubungsmittel und Spritzen.
Hä? Ja.
Ja. An der Ecke ist dann so noch so ein Kasten mit, da hängen so Drähte und Kabel raus.
Was, wo man so Stromschock? Strom?
Nein, da kommt dann noch später was ist, aber nein, das ist kein Stromschock. Also, die denken, es ist ein Abhörgerät, ja.
Aha.
Und ein Fluchtweg zur Garage mit einem Seil. Also, du musst dir vorstellen, das Büro, das war wie in der zweiten Etage und dann hing dann so ein Seil darunter zur Garage.
Also ein bisschen wie bei der Feuerwehr, wo man
ja,
so...
Das, ja, genau, so kann man sich das vorstellen.
Ist schon ein bisschen, oder? Ist schon irgendwie ein bisschen spooky.
Die Beamten, die suchen jetzt auch sein Büro auf, aber das hat er ja schon früh ausgeräumt. Sie kommen also zu spät.
Weißt du, wenn du mir das erzählst, würde mich das nicht wundern, wenn die Frau auch von ihm... Also wenn er eh so dominant war, aber wahrscheinlich vielleicht hat er sie ja auch geschlagen.
Also die Polizei, die nimmt jetzt die Beweise mit. Aber die können jetzt erstmal nichts machen, weil er ist ja nicht da. Und ungefähr in der Zeit wird dann Harald Meyer angerufen. Wer war das?
Der Ex-Mann von der Verschwundenen.
Der noch Ehemann, genau. Ein Anonymer ruft ihn nämlich an und sagt, dass es seine Schuld und die Schuld seines Schwagers war.
Seines Schwagers? Das war der Polizeipräsident?
Ja.
Okay, und können Sie herausfinden, wer der Anrufer war?
Nein, Sie können es nicht herausfinden, aber Harald weiß, wer es ist. Denn er kennt nämlich die Stimme, genau. Es ist Kurt Werner Wichmann, zumindest sagt er das.
Irgendwie ist Kurt echt. Ach, der sagt seinen Namen?
Nein.
Ach nee. Okay, aber ich finde, Kurt stellt sich auch irgendwie richtig dämlich an. Also zumindest wahnsinnig verdächtig. Also erstmal so ein Zimmer und dann nicht zu erscheinen.
Ja, auf jeden Fall.
Und alles, schon das Büro zu räumen und dann noch anzurufen. Ich meine, man erkennt ja, man geht ja davon aus, dass man seine Stimme erkennt.
Ja. Die Waffen, die man bei ihm gefunden hat, die werden untersucht. Und ja, da ist aber keine Übereinstimmung
mit der
Waffe von den zwei Doppelmorden.
Mit den Patronen. Die Waffe hat man ja nicht gefunden, oder? Man hat ja nur die Patronen.
Aber die Munition.
Ja, die Munition. Und was ist eigentlich mit dem Bruder von dem?
Ja, also den
spielt der eine Rolle?
Den hat man jetzt nicht so unter Verdacht, weil der ist jetzt noch nicht aufgefallen. Das Einzige, das halt war, ist, dass er halt einen Schlüssel dazu hatte.
Okay.
Zufällig und auch zum Glück der Polizisten ist nämlich Kurt Werner Wichmann dann auch in einem Autounfall verwickelt. Er ist ja auf der Flucht.
Stimmt, er ist auf der Flucht.
Genau. Und er fährt auch noch mit einem Auto, das er als gestohlen gemeldet hat.
Hä? Er hat ein Auto als gestohlen gemeldet und fährt damit?
Genau.
Aber du hattest ja vorhin schon gesagt, dass er irgendwie sehr viele Autos hat.
Ja. Und er hat vor allem auch noch ein Maschinengewehr mit 100 Munition.
Ein Maschinengewehr? Mhm. Okay, das ist nicht mehr normal.
Ja.
Das bekommt man auch nicht einfach irgendwo her.
Auf jeden Fall.
In einem Schützenverein ist oder einen Jagdschein hat, da hat man doch kein Maschinengewehr.
Ich muss auch sagen, man weiß bis zum Schluss nicht, wo er die Waffen her hat. Natürlich nehmen sie ihn jetzt mit. Er hat ja auch illegale Besitze von Waffen. Und wieder einmal verweigert er seine Aussage. Er kommt natürlich in Untersuchungshaft. Irgendwann schreibt er dann einen Brief an seinen Bruder.
Aus der Untersuchungshaft?
Genau. Es sollen wie verschlüsselte Nachrichten darin gewesen sein. Die verschlüsselten Nachrichten wurden aber nie untersucht oder so. Aber das wurde fast immer mit gesagt.
Sowas wie, der Adler ist gelandet?
Nein, der hat irgendwas von einem Kirschbaum in seinem Garten erzählt oder so.
Oh, dann würde ich aber mal ein bisschen drunter graben.
Ja, das macht die Polizei natürlich nicht.
Stell dir mal vor, die haben gar keinen Kirschbaum im Garten.
Aber dann am 15. April 1993 erhängt er sich dann in seiner Zelle mit zwei Gürteln.
Aha, okay.
Ja, also ich würde das jetzt mal als Schuldeingeständnis werten.
Das war jetzt, wenn ich rechne, 4 Jahre später?
Ja.
Also wenn man ihn in Zusammenhang mit den Morden bringen würde?
Ja. Und alle Ermittlungen enden, weil man kann natürlich nicht gegen einen Toten ermitteln.
Also alle Ermittlungen enden jetzt damit?
Genau.
Aber was ist eigentlich immer noch mit der Schwester von dem Polizeipräsidenten?
Genau, das kommt jetzt nämlich. Denn jetzt kommen wir wieder zu dem Wolfgang Silaf. Dem reicht das nämlich nicht, weil der, wo die jetzt alle gedacht haben, der ist es. Und ehrlich gesagt hat Wolfgang Silaf auch gedacht, vielleicht kommt da auch mit der Mord an der Birgit Meyer vielleicht was raus. Der ist jetzt natürlich tot und nichts wird mehr ermittelt. Auch in seinem Fall von der Birgit Meyer wurde jetzt die Akte geschlossen. Und er wurde dann nämlich pensioniert, also er ist in Rente gegangen.
Aber trotzdem, das klingt nach einer echt langen Zeit. Also musst du dir mal vorstellen, deine Schwester ist so lange vermisst und du weißt überhaupt nicht, was mit dir passiert ist. So ein Fall lässt dich ja nicht los, vor allem wenn du selber in diesem Beruf arbeitest. Und der hat wahrscheinlich, ja, wie du schon sagst, der wird nie aufgegeben haben.
Ja. Nee, er liest jetzt nämlich die Akten und er sieht auch, was die Polizei gemacht hat, besser gesagt, was sie nicht gemacht hat. Denn ja, so richtig ermittelt und gut ermittelt vor allem hat sie jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ja, er geht jetzt zu einem Kriminalist, einem Freund von ihm, nämlich Reinald Cedur. Und der ist nämlich der Leiter des LKA in Hamburg. Zusammen mit denen erschaffen die nämlich ein sogenanntes Kernteam, also die nennen das so. Sozusagen das Team, das private Ermittlungen anstellt.
Also die beiden?
Nein, der Reinald Cedur, ich glaube, der macht da nicht mit.
Naja, wenn der jetzt schon in Rente ist, braucht er trotzdem ja jemanden, der noch in dem Bereich arbeitet. Und
genau,
das ist wahrscheinlich der Reinhard Cedur, wenn der überhaupt
genau,
so heißt.
Und nämlich in dem Kernteam sind nämlich der Chef der Rechtsmedizin, Professor Karl Puschel, ein Strafverteidiger, Dr. Gerhard Strate und ein ehemaliger Chef der Hamburgischen Staatsanwaltschaft, Martin Böhnke. Also er hat jetzt erstmal die Akten gelesen und vor allem schauen Sie sich jetzt nochmal das Haus an.
Von wem?
Naja, von dem Wiechmann. Ja, und die schauen sich auf jeden Fall nochmal das Haus an. In dem Zimmer, in dem schallisolierten Zimmer, hat sich fast nichts verändert. Das wurde nur mal als Abstellraum benutzt. Und sie finden jetzt, dass die Drähte wirklich Abhörgeräte sind. Also was sie schon gesehen haben von einer Wohnung, von einer nahegelegenen Wohnung. Und sie finden auch Zeitungsausschnitte von mehreren Morden. Und jetzt kommt das erste Mal der Gedanke auf, vielleicht ist er ja ein Serienmörder.
Sind es diese Doppelmorde, die Zeitungsausschnitte?
Auch, ja auch.
Krass. Wahrscheinlich hat er sich total gefeiert für die ganzen Sachen und alles gesammelt.
Ach so, ja, was ich jetzt nicht gesagt hatte, der wurde für die Doppelmorde, wurde der identifiziert.
Damals?
Durch zwei Haare, die gefunden wurden. An den Autos nämlich.
Ach so.
Weil die Autos wurden natürlich auch untersucht und da haben die zwei Haare drin gefunden und die konnten mit ihm identifiziert werden.
Ah, okay. Also im Grunde genommen hat er sich umgebracht, bevor er für diese zwei Morde bestraft wurde oder bevor es überhaupt zum Prozess kam.
Genau.
Hat er sich gut aus der ganzen Sache rausgeholt.
Auf jeden Fall.
Ah, okay. Und jetzt findet man die Zeitungsausschnitte von diesen oder von vielleicht sogar von anderen Morden und nicht nur von diesen Doppelmorden, noch von viel mehr.
Was aber vor allem finden sie einen, nämlich Ilse Gergens.
Ist eine, die vermisst wurde, wo man auch nie, oder hat man dort sogar die Leiche gefunden?
Ja, da erzähle ich ganz kurz die Geschichte davon. Wolfgang Sielaff, der redet auch mit der Tochter dann. Das war am 11. April und ihre Mutter wollte da einkaufen gehen mit dem Fahrrad und sie kam aber nicht nach Hause. Und irgendwann später am Abend kam dann der Vater, der wollte Malergesellen in Buxtehude die Meisterprüfung abnehmen.
Das ist übrigens Buxtehude. Früher hat man so gesagt, so, na, hier, das ist irgendwo ein Buxtehude. Das ist so ein bisschen die Aussprache für, das ist irgendwo. Aber es gibt auch Buxtehude.
Und der kam nämlich abends, aber mit zwei Polizisten. Und die sagten dann der Tochter, dass ihre Mutter erschossen wurde.
Oh Gott.
Genau, und das konnte man dann ziemlich genau rekonstruieren. Denn ein Zeuge traf die Mutter mit dem Fahrrad nämlich 200 Meter vor dem Tatort. Und Soldaten übten nämlich auch mit Platzpatronen nicht weit weg von dem Tatort. Ja, also die haben nichts gehört, würde ich mal sagen. Auch vielleicht haben die es auch mit den Platzpatronen irgendwie verwechselt, die Schüsse.
Ich wollte gerade sagen, hätte das dann nicht sein können, dass die Soldaten, die dort geübt haben, dass da irgendwie eine Patrone irgendwie abgesprungen ist und dann, obwohl, nee, sind ja Platzpatronen.
Nein.
Aber zumindest hat man die Schüsse dadurch nicht gehört.
Ich denke mal, ja. Sie fuhr halt mit dem Fahrrad Und es wird gesagt, dass der Täter halt ihr hinterhergelaufen ist, besser gesagt, auf sie zukam. Und sie muss auch noch versucht haben zu wenden und in die andere Richtung gefahren worden sein. Denn man fand nämlich Einschusslöcher 5, 10 und 20 Meter entfernt. Also muss er hinterhergelaufen sein.
Oh Gott. Und sie hat versucht zu flüchten am Ende noch?
Ja, also sie hat versucht zu wenden.
Eine schreckliche Vorstellung.
Auf jeden Fall. Ja, also der Täter hat mehrmals auf sie geschossen mit einem Kleinkalibergewehr. Ja, sie starb dann auch an inneren Blutungen. Ein Student hat sie dann 10:30 gefunden.
Man hatte ja die Gewehre und Pistolen oder Waffen in dem Zimmer damals gefunden. Da hätte man jetzt mal schauen können, ob eines der Gewehre...
Naja, es wurde bis jetzt noch überhaupt keinen Zusammenhang zwischen...
Den Fällen.
Den beiden Fällen und auch Kurt Werner Wiechmann gefunden. Jetzt kommt vor allem aber auch ein neuer Polizeipräsident, nämlich Robert Kruse. Der Wolfgang Silaf, der geht jetzt auch mal zu dem und fragt ihn halt, ja, können wir hier irgendwas machen? Wir wollen den Fall nochmal wieder neu aufrollen. Und er macht dann auch wirklich was. Also er beauftragt einen Mordkommissionsleiter, nämlich Richard Kaufmann, den Fall neu aufzuarbeiten. Und er bildet dann auch wieder eine neue Gruppe. Und die heißt Iterum. Das ist lateinisch. Weißt du, was das heißt?
Oh, warte, ich habe das große Latinum. Iterum? Oh, warte, ich habe dich doch letztens Vokabeln abgefragt.
Ja, verdammt, ich hatte die Vokabel auch schon.
Warum? Das ist, glaube ich, aber nur ein... Ist das nicht einfach nur ein Adjektiv?
Ja, könnte man als Adjektiv werten. Ist eigentlich keins, aber... Ist sowas Ähnliches wie ein Adjektiv.
Obwohl ich finde, wenn man das als erstes sagt, denkt man so, okay, wenn ich das jetzt rückwärts lese, ergibt es bestimmt Sinn.
Ja.
Okay.
Soll ich
du
sagen?
Du bist frischer im Latein.
Ja. Das heißt wieder.
Wieder?
Ja.
Ach so.
Denn wieder macht ja auch Sinn. Der Fall.
Ja, wurde wieder aufgerollt.
Genau. Und ja, die fangen jetzt auch an. Aber dann kommt erstmal ein großer Rückschlag, denn 1993, nach dem Selbstmord, wurden anscheinend alle Reservate vernichtet. Also die Reservate sind halt die Gegenstände, die in seinem Zimmer gefunden wurden.
Ach so, also auch die Waffen?
Genau.
Hä?
Die Waffen und die Handschellen und das Betäubungsmittel und alles.
Gibt's dafür kein Archiv?
Nein.
Ich meine, irgendwie war er doch ungelöst.
Also ein Archiv gibt es dafür schon. Und ja, die denken jetzt auch, das kann es doch nicht sein. Also irgendwas muss doch da sein. Und sie haben tatsächlich Glück, denn nicht alles wurde vernichtet. In der ganz hintersten Ecke wahrscheinlich fanden sie nämlich noch zwei Handschellen.
Ah, stimmt, da waren ja noch Handschellen.
Und diese waren mit Blut.
Hä? Aber haben die das damals nicht untersucht, das Blut?
Nein, damals gab es diese DNA-Analyse
auch noch
nicht.
Ach so, okay. Ah, wie cool.
Ja.
Also jetzt wird es hoffentlich untersucht, oder?
Auf jeden Fall. Und der komplette Durchbruch, es ist das Blut von Birgit Meier.
Was?
Endlich haben sie diesen Beweis. Also sie waren sich ja eigentlich schon sicher, dass er es war.
Oh Gott, wie gruselig.
Es wurde auch gesagt, dass Kurt-Werner Wiechling... Wiechling?
Wiechling klingt doch... Weißt du, was ich cool fände? Wenn jetzt die drei Blaubeersammler wiederkommen.
Die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Es tut mir leid. Die haben nur die Leichen gefunden.
Ein bisschen wie die Gummibärenbande.
Ja, wirklich so. Das waren ja auch drei, wie die drei Fragezeichen. Oder
so. Genau. Übrigens, übelst cool, die drei Fragezeichen.
Ja. Hört alle die drei Fragezeichen.
Ja, die Originale bitte nicht Kids.
Nein.
Und auch nicht die drei
Ausrufezeichen,
weil die rennen nur irgendwelchen Jungs
nicht.
Immer hinterher.
Nein, wirklich. Es geht gar nicht.
Die drei Fragezeichen. Ach nee, das war Kids, oder? Ist das das Original oder ist das Kids?
Ich glaube, die haben 5 verschiedene Intros in den Jahren gehabt. Also die hatten so viele.
Wie geht das jetzige aktuelle? Wir waren übrigens in Hamburg letztens letztens, also was heißt letztens, das war vor 2 Jahren oder keine Ahnung, vor Corona, waren wir in Hamburg und haben die 3 Fragezeichen live gesehen. Das war so geil.
Und ja, das war ja auch, wirklich sehr phänomenal.
Vor allem, die sind mein Alter und die haben mit 14 oder 15 Jahren angefangen. Wie krass ist das denn? Und es war so cool.
Ja, es war wirklich cool.
Eine gigantische Halle.
Alles war voll und dann kamen die so, da waren so 3 große Fragezeichen und dann haben die sich umgedreht und die standen in den Fragezeichen drin.
Und alle haben applaudiert und gegrölt, als würde dort Harry Styles auf die Bühne steigen.
Harry Styles, das ist Mamas.
Aktueller. Nee, ich gehe mit June nämlich bald zu Harry Styles, habe ich nämlich zu meinem Geburtstag bekommen. Yeah. Yay. Aber wir müssen auch wieder nach Hamburg.
Und wir müssen vor allem auch wieder zu den 3 Blaubeersammlern, denn es geht es gleich hier weiter.
Ja, genau. Die 3 Blaubeersammler. Nein, jetzt wieder ernst bei der Sache.
Ja. Weißt du noch, was er gearbeitet hat?
Der war Blaubeersammler.
Nein, war leider
nicht. Ach so, warte, der war Autoverkäufer.
Wie kommst du denn auf Autoverkäufer?
Meinst du der Wichmann? Ja. Nein, aber irgendwie war, also zumindest mit 21 war nicht klar, was der gearbeitet hat. Doch, warte. Ah, der war Friedhofsgärtner.
Ja, genau. Was? Und jetzt denkt man sich natürlich, er war Friedhofsgärtner. Was denkt man sich dann?
Na, dass er dort alle seine Leichen vergraben hat.
Ja, vor allem Birgit Meier.
Ach du Scheiße.
Ja, man macht dann 7 Gräber auf, von denen man dann zurückrekonstruieren kann, dass sie damals genau in der Zeit offen waren.
Ja.
Aber auch dort ist Birgit Meier nicht. Man hat auch schon oft gemerkt, dass er an Kontrollzwang litt, vor allem auch mit seiner Frau. Und jetzt denkt man sich, er hat die Leiche bestimmt auf dem Grundstück.
Ja, irgendwo im Garten.
Genau. Und das Ganze hat jetzt sehr viele Jahre gedauert, diese Ermittlungen. Wir sind jetzt nämlich schon 2018.
Was?
Ja.
Krass. Mhm. Also ich meine, es war ja 1989, als sie verschwand. Boah, warte, lass mich rechnen.
Gefühlt ist 2018 irgendwie vor 3 Monaten gewesen. Das ist übrigens schon 2022.
Stimmt. Und vor allem krass. 2018, da wart ihr 10 Jahre alt. Wahnsinn.
Ja.
Aber nochmal kurz zu der Besitzerin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hat die in dem Haus auch mitgelebt und währenddessen die ganze Zeit dein Garten umgegraben wird oder in deinem Haus gesucht wird? Oder war sie nur Besitzerin des Hauses und gar nicht da?
Das kann ich nicht genau sagen.
Aber gut, man will ja auch wissen, was wirklich da passiert ist.
Ja.
Also 2018.
Genau.
Wahnsinn, das ist ja gerade mal vor 4 Jahren.
Ja. Es wurde jetzt auch eine polizeiliche Gruppe gebildet und diese kann jetzt auch Hunde aus Kroatien ranholen, die auf Knochengeruch trainiert sind. Und die durchsuchen das Ganze jetzt auch, aber die finden auch nichts. Und das schallgesicherte Zimmer wird auch nochmal komplett durchsucht. Und ja, also die durchsuchen wirklich alles von oben bis unten. Und dann kommen die in die Garage.
Warte mal kurz, von dem Zimmer aus war doch dieser Gang oder dieses Seil, ging das nicht in die Garage?
Genau, da kommen die auch dorthin, genau deswegen. Dort ist dann wie ein kleiner Hohlraum.
Vielleicht war das ja wie so eine Art, es gibt doch manchmal so Garagen, wo du das Auto drüber fährst und dann kann man so von unten...
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich denke mal, sowas war das. Das war wie so ein Loch im Boden drin.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also
das war so betoniert. Ja. Ja, man hat das auf jeden Fall entdeckt und fand das so ein bisschen merkwürdig.
Ich glaube schon, dass
denn
das auffällt.
Denn vor allem, es war sehr flach. Also es war jetzt nicht, dass man da drin stehen konnte. Das waren vielleicht 1,5 Meter tief.
Ach so, okay.
Ja, und... wie man sich vielleicht denken kann, die denken jetzt nämlich, dass da vielleicht eine Leiche drinne liegt.
Also hacken sie jetzt das Ganze auf?
Na, sie hacken es nicht. Die holen einen Maurer und der Ganze stemmt das dann auf. Besser gesagt, der macht so ein kleines Loch da rein. Und ja, dann untersuchen die das. Aber die finden erstmal nichts. Und sie wollten schon fast wieder gehen. Aber dann sieht einer von der Gruppe, dass am Rand so ein bisschen Beton abbröckelt. So als wäre da wieder was aufgegossen worden.
Wie an dem Rand von diesem Loch?
Ja, das war nicht am Rand. Also das war wie so ein bisschen an der Seite so.
Aha, okay.
Da war das, das kann man sich schwer beschreiben, aber das war wie eine Platte drüber.
Ja.
Eine sehr dünne und naja, aber das sah auf jeden Fall so aus, als wäre da noch was. Und ja, das bröckeln die dann mehr auf. Dann untersuchen sie den wieder, den Sand. Dann hebt die sowas hoch und wie der später erzählt, das sah erstmal aus wie ein Stock.
Ja.
Aber wie sich später herausstellt, das ist ein Mittelfußknochen.
Was?
Mhm. Sie haben dort wirklich Knochen gefunden. Und wie gesagt, ist erst der Mittelfuß. Das bedeutet, dass wer auch immer dort drinnen liegt, muss mit dem Kopf voran dort liegen.
Was? Okay.
Ja, sie graben dort natürlich immer weiter. Und sie finden auch Schmuck. Und ja, ein komplettes Skelett. Wie sie auch später herausstellt, ist es auch vollständig. Ja, sie machen dann einen Zahnvergleich und wie man sich vielleicht schon denken kann, es ist Birgit Meier.
Oh Gott, wie schlimm ist das denn?
Ja, also für den Bruder ist es natürlich...
Auf der einen Seite sehr schlimm, aber auch gleichzeitig, ich meine, der hat jetzt...
Er war sich irgendwie auch schon sicher, dass sie tot ist. Also so viele Jahre und er war sich auch sicher, dass er es gewesen ist, also der Wiechmann. Ja, da war bestimmt auch Erleichterung mit, dass er sie endlich gefunden hat.
Wie krass ist das denn, nach so vielen Jahren dann endlich Gewissheit zu haben und man kann sich ja dann auch irgendwie von ihr verabschieden. Aber ich meine, er hat sich ja der ganzen Sache entzogen. Absolut feige.
Ja, auf jeden Fall.
Krass.
Es wurde auch keine Gewaltanwirkung auf den Knochen festgestellt. Aber am Kopf, also am Schädel, war eine Einschussstelle. Also wurde sie erschossen.
Ja.
Das musst du dir mal vorstellen. Also diese Gruppe, das Kernteam, das sucht da jetzt schon so viele Jahre dran. Und jetzt haben sie es endlich geschafft, was sie die ganze Jahre schon schaffen wollten. Nämlich Birgit Meier wiederfinden. Nochmal zu dem Punkt, dass man denkt, dass er ein Serienmörder ist. Die Theorie kam ja vorhin schon auf. Ja, man denkt ja vielleicht auch, dass die Ilse Gergens, das war ja die eine, wo man vielleicht auch denkt, dass er es war.
Wo man den Zeitungsartikel in dem Zimmer gefunden hatte.
Und bis heute weiß man nicht, wer sie umgebracht hat. Und wegen dem Kurt Werner Wiechmann, da untersucht man auch jetzt gerade eben noch, ob er vielleicht auch andere Morde begangen hat.
Ja.
Nämlich mit seinem Bruder zusammen.
Oh, mit seinem Bruder. Lebt er noch?
Ja, der lebt noch, aber gegen den wurde tatsächlich auch mal ermittelt, aber da konnte nichts festgestellt werden. Ja, und man denkt, dass ein Paar, also es gab ja die zwei Doppelmorde und es gab tatsächlich auch mal die Theorie, dass er ein Auftragsmörder war.
Hm?
Ja, und dass das erste Paar aus Versehen war. Und dass er eigentlich das zweite ermorden wollte. Und dann hat er es eben 7 Wochen später dann nochmal versucht und hat das richtige Paar erwischt.
Also die Affäre hatten?
Ja.
Und wer hat den Auftrag gegeben?
Ja, weiß man nicht. Man hat da nicht ermittelt, aber die Theorie gibt's halt.
Aha, okay. Das ist ja auch, seltsam.
Ja. Und bis heute ist er auf jeden Fall ein Serienmörder. Weil er hat ja 3 Personen mindestens umgebracht.
Hm.
Nein, warte, er hat auf jeden Fall 5 Personen an 3 verschiedenen Orten umgebracht.
Und wenn vielleicht noch die Ilse dazu kommt?
Genau. Und ich persönlich denke ja, wenn man schon so viele Menschen umgebracht hat, dass es dann nicht das erste Mal gewesen sein kann, ehrlich gesagt.
Ich denke mal auch, da ja noch andere Zeitungsartikel gefunden wurden, ja, das machen ja eigentlich ziemlich viele Serienmörder, dass die einfach ihre Taten sammeln, sozusagen.
Genau.
Wie so Trophäen und alles ausschneiden und sammeln.
Ja. Und es wurden auch noch wegen ihm, wegen anderen Morden ermittelt, aber da kam bis jetzt auch noch nichts raus.
Ja, und fragen konnte man ihn ja auch nicht mehr.
Genau. Es wurden nämlich wegen 21 Mordfällen, ungeklärten Mordfällen in der Umgebung, wurden auch ihm sozusagen zugeordnet. Also der wurde jetzt deswegen nicht verhaftet. Natürlich, er war tot. Aber man könnte da vielleicht davon ausgehen, dass er das war. Ja, natürlich kann man jetzt kein Geständnis mehr von ihm holen. Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht aufklären, ob es wirklich war. Aber ich denke mal, den einen oder anderen Mord hat er vielleicht schon noch begangen.
Denke ich auch. Also nach dem, was du erzählt hast, definitiv.
Ich habe die meisten Details habe ich aus der Doku, nämlich Eiskalte Spur.
Soll ich dir was verraten? Und zwar habe ich irgendwann, oder wir.
Hast du die schon geguckt?
Nee, die Doku habe ich nicht gesehen, aber ich habe einen Dreiteiler, also ich habe es in der Mediathek gesehen, auf ZDF gesehen.
Genau,
es ist ein Dreiteiler. Das Geheimnis des Totenwaldes. Das war aber ein richtiger Film.
Ach so, ja.
Das war nämlich auch mit dem Sohn von Willy Brandt. Und da ging es um den Bruder sozusagen und die Aufklärung. Und das war echt, also kann ich nur empfehlen, absoluter Filmtipp. ZDF Mediathek, das Geheimnis des Totenwaldes. Da geht es um die Göhrde-Morde und um die Birgit Meier und ihren Bruder, der wirklich nicht aufgibt, bis er seine Schwester gefunden hat.
Es gibt auch noch einen dritten Film. Also es gibt jetzt die Doku und den Film. Und es gibt noch einen dritten Film, nämlich Dig Deeper, das Verschwinden von Birgit Meier. Ja, den Film habe ich
was, nicht. Was, wie Dig Deeper? Nur falls, es wird nicht D-I-C-K geschrieben, sondern
D-I-G.
D-I-G, Dig Deeper, warum auch immer das so heißt.
Ja, es ist eine deutsche Produktion, also ich weiß auch nicht, warum das ein englischer Name ist. Aber ich habe gelesen, dass der Film sehr gut sein soll.
Nee, warte. Dig Deeper heißt übrigens, also Dig Deeper heißt übrigens tiefer graben. Also, wer sich dafür interessiert nach?
Das ist ein sehr bekannter Fall aus Deutschland.
Ja. Schaut euch das Geheimnis des Totenwaldes an oder
Dig Deeper.
Genau.
Oder die dreiteilige Doku-Serie von ARD Mediathek, Eiskalte Spur.
Ja. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Also, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit dieses Zimmerbild dich vorgestellt und die Garage. Also dadurch, dass ich auch den Film gesehen habe. Ich glaube, ich hoffe, dass ich heute Nacht nicht davon träume.
Ach, den Film hast du gesehen?
Ja, das Geheimnis des Totenwaldes. Aber es war halt ein Film, dadurch ist es ja anders. Ich finde, Doku und ein Film oder eine Serie ist immer anders. Also ist halt sehr cool geschauspielert, aber eben ist es halt anders aufgearbeitet.
Ja.
Wo man dann, wenn man sich nicht damit befasst, dann denkt, was krass, ist eine wahre Begebenheit? Weil eigentlich ist es im Grunde genommen ja nur in Anführungsstrichen ein Film, wo man denkt, was ist dort eigentlich passiert? Und dann bekommt man mit, dass es wirklich nach einem wahren Verbrechen, also dass es die Menschen wirklich gab.
Ja, das ist einfach nur krass.
Ja. Okay, und dann schaue ich mal, was dich das nächste Mal bei mir erwartet.
Hast du schon einen Fall?
Ich habe 2, 3 in Auswahl.
Das klingt schon mal gut.
Ich habe zumindest nächste Mal Lust wieder auf etwas mehr Historischeres, also etwas Älteres. Ich werde mal schauen. Und ich hoffe, dass vielleicht jetzt die nächste Zeit etwas, ja, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt.
Ja.
Und ja, bis dahin hört unsere Fälle.
Ja.
Vielleicht lenken sie auch etwas ab. Und ja, geht auf Instagram.
Wie heißen wir da?
Mord auf Sächsisch mit AE geschrieben, .podcast.
Ja, ihr könnt uns auch gerne bewerten auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört.
Ja, man kann jetzt 5 Sterne, oder? 5 Sterne.
Ja, 5 Sterne.
Wir haben jetzt schon
15.
15 ja, haben wir jetzt schon. 15. Wow. Und übrigens, bei Instagram haben wir jetzt schon 98 Follower. Also den 100. werden wir absolut feiern. Nein, wir feiern schon den 99. Also wir sind gespannt.
Wir feiern jeden.
Ja. Und wer auch immer der 100. ist, den werden wir einfach das nächste Mal benennen. Und nochmal extra feiern. Ne? Und dann stoßen wir mal mit einem Glas.
Nein, kein Sekt.
Kein Sekt. Mit einem Glas.
Wasser, nein.
Wasser. Rose, was trinkst du denn gerne?
Sprudelwasser.
Sprudelwasser. Und ich nehme stilles Wasser. Ha.
Ja.
Wir sind voll die Party-Mädels. Genau, ansonsten, ja, wir sehen uns auf Instagram. Informiert euch, lest Nachrichten, nicht zu viel, nicht die falschen Informationen und passt schön alle auf euch auf.
Keine Panik.
Wir hoffen, dass ihr trotzdem irgendwie Freude hattet bei dem Ganzen und wir euch etwas ablenken konntet. Also wir konnten es auf jeden Fall. Und wie sagst du immer so gerne am Ende?
Wir hoffen, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.